Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder die große Freude, einen begnadeten Arzt hier im Studio haben zu dürfen. Er ist wirklich einer der ganz Großen aus der Schweiz. Viele kennen ihn unter dem Namen Dr. Andres Bircher-Benner, der heute da ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Andres. Danke, dass du mich wieder beehrst. Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, du gehörst meiner Achtung zu den Top 4 Schweizer Ärzten. Da hatten wir doch Paracelsus, da hatten wir C.G. Jung, Pestalozzi und dann muss man Bircher-Benner effektiv nennen in diesen Top 4, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, ich denke es auch allerdings. Ja. Also ich möchte gern mit dir über das Thema Hauterkrankheiten sprechen. Neurodermitis, Psoriasis sind so diese Themen, die immer stärker auf mich zukommen. Speziell Neurodermitis sehe ich ganz, ganz viele. Und ein Kollege, der ist der Professor Ionescu aus der Klinik Neukirchen, der sagt mir, in seiner Klinik hat er immer mehr Babys, die mit Neurodermitis kommen, auf die Welt schon kommen. Und früher war das sehr selten und heute ist es voll.
Ja.
Woher kommt diese Tendenz?
Ja, das ist ein ganz wichtiges, starkes Phänomen, die Zunahme der ganzen Hautkrankheiten. Die Hautkrankheiten, die Dermatologie ist eines der sehr anschaulichen Beispiele, dass eben leider unsere Medizin, wie wir sie heute praktizieren, weder die Zunahme dieser Krankheiten verhütet, noch diese Krankheiten heilt. Und wenn man schaut, gerade die Neurodermitis, die hat sich in einer kurzen Zeit, in den wenigen Jahrzehnten verdreifacht in der Häufigkeit. Heute ist jedes fünfte Kleinkind, Säugling bis Kleinkind, auch größere Kinder, noch jeder fünfte hat irgendeine Form und Stärke von Neurodermitis und jeder siebte Erwachsene. Das ist enorm. Und die Psoriasis hat auch massiv zugenommen. Nun, die Hautkrankheiten werden eben nur als Haut angeschaut. Die Haut ist schon das größte Organ, das wir haben. Es ist etwa 10 Kilogramm schwer. Und man meint einfach, es sei so eine Schutzhülle, so eine Art feines Leder, das wir haben. Ist ein ganz komplexes Organ, das sehr komplex reguliert ist. Und wir haben eben, wenn wir nur die Haut anschauen, können wir keine Hautkrankheit heilen. Jede Hautkrankheit hat ihre innere Ursachen. Und wenn wir die innere Ursache heilen, dann heilt auch die Hautkrankheit oder können wir sie verhindern. Nun, wenn wir gehen gerade zum Beispiel zu Akne, da haben schon 80% der Jugendlichen haben heute Akne und leiden zum Teil sehr darunter. Dann, wenn sie älter werden, verschwindet es bei vielen wieder, aber nicht bei allen. Und die Akne, ist die Flora, die Bakterienflora der Haut eben sehr stark gestört. Die Haut hat einen sauren pH, sie muss sauer sein, sie produziert Säure, die in den Talg hineingeht. Der Talg befeuchtet die Haut und die Flora, oder wie man sagt heute, das Mikrobiom der Haut, das ist gesteuert vom Mikrobiom im Darm. Man spricht, genau wie man heute von der Darm-Hirn-Achse spricht, im Zusammenhang mit der neurodegenerativen Krankheiten, spricht man heute in der Wissenschaft von der Darm-Haut-Achse. Auf der Haut hat es eben dann gesunde Bakterien, zum Beispiel Staphylococcus albus oder gesunde Arten. Und wir haben kranke Arten und wenn der pH sauer ist, dann dominieren die gesunden Arten. Wir haben auch normalerweise auf der Haut Pilze. Wir haben den Pilz Malassezia furfur, der zur normalen Flora gehört der Haut. Und wenn das Gleichgewicht der Flora auf der Haut gestört ist, da kann er überhand nehmen und dann entsteht die Pityriasis versicolor. Dann gibt es eben Pilzflecken, weil dieser dominiert. Wir haben mehrere Pilzarten, die normalerweise an feuchten Stellen gedeihen, in den Hautfalten, Leistenbeugen zwischen den Zehen. Die dürfen dort sein, aber wenn auch dort das Gleichgewicht gestört ist, dann kommt plötzlich ein Fuß- oder Nagelpilz zum Vorschein. Nun, bei der Akne, da hat man, das ist so, dass eigentlich die Bakterien, welche in dem Haar, in dem Talgdrüsen drin normalerweise sind, dass die dann beginnen zu dominieren und dann entstehen Komedonen, entstehen solche Pickel und wenn sich das verstärkt, gibt es dann Eiterpickel. Und man kann die Akne, die wird eigentlich nur äußerlich unterdrückend und antibiotisch behandelt oder mit Retinoiden. Und das geht alles nicht an die Ursache. Man kann die Akne sehr zuverlässig heilen mit einer Diät, welche das Mikrobiom des Darms in Ordnung bringt. Und dieses ändert dann das Mikrobiom eben auf der Haut.
Darf ich hier ganz kurz fragen? Ich habe gerade einen Verwandter, der hat jetzt starkes Akne gekriegt, seit er diese Maske trägt. Ja. Gibt es da Zusammenhänge?
Also ja, es ist halt so, dass die Haut muss atmen können. Und wenn man diese Masken hat und die ist dann voll von Bakterien, von Pilzen und Feuchtigkeit unter diese Maske, dann wird das Mikrobiom wieder gestört und dann kann die Akne sich verstärken.
Was wäre die Lösung? Viel, viel mehr die Masken zu wechseln, oder?
Die Maske verwechseln, wirklich schnell abschaffen und dass man eben mit der Diät die Akne angeht.
Mit der Diät, okay, danke. Ja. Noch eine zweite Frage in der Zwischenzeit. Du hast vom Mikrobiom auf der Haut gesprochen. Mhm. Was passiert, wenn ich mir da wirklich 20, 30, 50 Mal am Tag die Hände desinfiziere?
Ja, dann züchtet man zuverlässig, das, was jetzt gerade geschieht auf der Welt. Man züchtet resistente Bakterien, das wird sich später dann zeigen, weil die Bakterien lernen auch gegen solche Desinfektionsmittel sich zu schützen. Dieses Problem haben wir ja in den Spitälern mit dem sogenannten Hospitalismus, sind vor allem Clostridium-Arten, Clostridium difficile, an welchem einen ziemlich hoher Prozentsatz der Intensivpatienten, die beatmet sind, sterben an solchen Infektionen, weil da die Antibiotika, die man hat, nicht wirken. Und das verstärkt man nur durch dieses Phänomen. Es gibt ein zweites Problem heute, die Mode der Basenbäder, da kann man dran verdienen. Die Leute haben irgendwie gehört, dass man, ja, dass Basen gut sei und Säuren schlecht. Und die Basenbäder, die stören diesen Säurefilm der Haut empfindlich und sind darum sehr schädlich.
Aber auch gemeint, ein Basenbad zieht auch ein bisschen Säure aus dem Bindegewebe raus und kann den Körper als ganzes Organismus entsäuern.
Das tut er eben leider nicht.
Aber das ist ein Gerücht. Ist
eine Theorie, die nicht funktioniert. Das geht nicht so tief. Es geht nur an die Oberfläche und dort braucht es die Säure, welche sich die Haut eine Riesenmühe gibt zu erzeugen.
Also zurück zum Akne nochmals. Akne wäre die Lösung, den Darm anzuschauen, allenfalls die Ernährung umzustellen in dieser Phase. Ich hatte aber jemanden, der hatte zum Beispiel ständig auf Milch reagiert und seit er aufgehört hat, Milch konsumieren in Form von Käse oder irgendwelchen Milchprodukten, ist sein Akne auch weggegangen.
Ja, das ist sehr richtig. Es gibt auch eine interessante Befragungsstudie, eine große, wo junge Menschen sagen, was sie selber geändert haben und haben 47% haben eine Besserung durch Weglassen der Milch und Milchprodukte bekommen. Die Milch ist stark hormonhaltig, sie hat Androgene, eben testosteronartige Hormone, welche dazu sind, dass das Gallgewebe wächst und die wir nicht brauchen können. Und die Androgene eben auch das Testosteron. Da wisst es auch Männer stärker oder Frauen, die relativ hohen Testosteronspiegel haben. Die Androgene, die fördern den Talg und machen eine schlechtere Qualität des Talgs.
Okay, also ich müsste jetzt da meinem Verwandten mitteilen, in dieser Phase ist ein Jugendlicher voll jetzt gerade, möglichst häufig die Maske zu wechseln, in der Hoffnung, dass wir es möglichst bald auch verzichten können. Er sollte die Ernährung auf Rohkost anpassen.
Er sollte zuerst eine Heildiät machen von mehreren Wochen reine Rohkost. Mhm. Dann darf er erwarten, dass die Akne schon fast verschwunden ist.
Weißt du, die jungen Leute sind so was von... Sie möchten gern schön sein.
Ja.
Und das geht ihnen voll auf die Psyche, oder?
Es gibt Suizide, ziemlich viele deswegen.
Okay, aber da hat er den Weg selbst in der Hand. Also eine Heilfasten zu machen, eine Heildiät zu machen über Rohkost, eine gewisse Zeit lang, 2-3 Wochen. Und wenn es besser ist, kann man auch wieder gekochtes Gemüse nehmen dazu.
Dann kann er dazu gehen, dass er ein Drittel dann eben zuerst einmal vegane, gekochte Vollwertkost dazu nimmt. Mhm. Und mit den Milchprodukten und Eiern muss er noch länger zuwarten. Das wird später wieder möglich sein. Bei der Milch kommt eben da hinzu, dass die Milch industriell sehr stark beschädigt wird durch die Homogenisierung, sodass die meisten Menschen heute in irgendeiner Form gegen Milchproteine allergisch sind.
Noch vom Akne nochmal ist Neurodermitis. Der Professor Ionesco hat mir gesagt, damals, er könne bei diesen vielen Babys, die mit Neurodermitis schon auf die Welt kommen, dürfe die Mutter überhaupt nicht stillen, weil er, wenn er die Muttermilch misst, hat er da so viel Schwermetallbelastungen drin, inklusive Glyphosat, dass er einfach sagen würde, sie schaden ihrem Baby mehr, wir müssen ihr Kind entgiften. Ist Neurodermitis eine Belastung von Schwermetallen? Gibt's da diese Kausalität?
Ja, also ganz besonders das Quecksilber, aber auch Zinn, was viel weniger oft beachtet und gemessen
Zinn.
Wird. Zinn. Ja.
Woher kriegen wir Zinn, Zinn in den Körper?
Also Zinn hat es in den Zahnamalgamen drin.
Ah, im
auch, ja. Quecksilber, das wurden die Amalgame mehr beachtet, was richtig ist, aber die schlimmsten Quecksilbervergiftungen, die ich gesehen habe, auch mit Todesfällen an neurodegenerativen Krankheiten, die waren wegen des Fischkonsums. Lachs, Thunfisch, Sardellen am stärksten sind sehr stark quecksilberhaltig. Nun, bei der Neurodermitis spielt das eine sehr große Rolle, auch bei der Psoriasis. Zum Beispiel die Psoriasisform, welche Bläschen macht und vor allem die Hände und die Füße, die Fußsohlen stark betrifft, was sehr lästig ist, und die Nägel. Bei dieser Form gibt es Studien, dass alleine das Entfernen und Ausleiten, Entfernen der Amalgame und Ausleiten des Quecksilbers diese zum Verschwinden gebracht hat.
Traurig, hä?
Ja, bei der Neurodermitis ist eigentlich eben die Barriere, die Dichtheit der Haut gegen das Eindringen von Fremdsubstanzen stark gestört. Es gibt ein Gen, Filagrin-Gen, welches eben ist eine Aktivität blockiert ist durch epigenetische Vererbung, und da gibt es zu wenig Filagrin auf der Haut, und das Filagrin, das verbindet, verfestigt die Hornschicht der Haut, und wenn dieses mangelt, dann dringen Allergene, eben Fremdsubstanzen ein, gegen diese reagiert das Immunsystem, die dendritischen Zellen, die präsentieren diese Allergene und dann den Immunzellen, und dann machen die IgG-Antikörper und sie machen immer mehr Entzündungsmediatoren. Da gibt es eben Interleukin, Interleukin 1-Beta, Tumornekrose, Faktor Alpha und so weiter. Und dann gibt es immer mehr Entzündung. Dann wurde auch festgestellt, dass eben diese Allergene, die eindringen, die haben sehr starke Ähnlichkeit mit körpereigenen Substanzen. Dadurch gibt es Kreuzreaktionen. Man nennt das heute eben Mimikry, Verimitierung sozusagen der Allergie. Und dadurch wird die Neurodermitis immer mehr zu Autoimmunkrankheiten, weil dann eben dieselben Antikörper, die gebildet werden gegen die eindringenden Allergene, die wirken dann gegen körpereigene Strukturen, sodass dann, wenn man auch ganz sorgfältig die auslösenden Dinge weglässt, eben die Krankheit noch weitergehen kann. Es ist auch so, dass bei der Neurodermitis, das ist die Allergie vom vierten Typ, eigentlich verzögerte Typ, dass eigentlich, wenn man eine Reaktion hat, die nicht sofort kommt, sondern bis zu 2 Tage oder noch mehr später erst erscheint, ist eine ganz andere Art als die Allergie, die man hat bei einem Asthma oder bei einem Ekzem, das von außen ausgelöst ist.
Ja, das Traurige finde ich, wenn es eben so heißt, dass man durch die Schwangerschaft wunderbar entgiftet, und zwar ins Kind hinein entgiftet. Und das Baby kommt zur Welt und hat so viele Belastungen, eben speziell zum Beispiel am Mangan von der Mutter aufgenommen und reagiert damit eben mit Psoriasis oder mit Neurodermitis. Das ist einfach nur traurig.
Ja, es ist auf der anderen Seite auch sehr wichtig zu wissen, dass eben Kinder, also die von Müttern sind, welche selber mit der Diätetik, mit allem gut geschaut haben und die das Kind stillen, dass diese Kinder viel weniger Neurodermitis und viel weniger Asthma haben und viel weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten. Es lohnt sich also sehr zu stillen.
Ja, klar, sofern jetzt nicht noch gar Glyphosat in der Muttermilch drin ist, vermutlich,
richtig,
oder?
Da wollte ich das ergänzen.
Danke, danke. Neurodermitis und Psoriasis ist also hauptsächlich eine Belastung von Schwermetallen?
Nein, es ist eine ganz tief eingedrungene Schädigung des Immunsystems und des Stoffwechsels. Mhm. Und diese Schädigung des Immunsystems passiert auch wieder im Darm, weil eben die Immunzellen, die werden im Knochenmark gebildet. Sie sind dann völlig inkompetent immunologisch und dann wandern sie in die Darmschleimhaut. Diese Schleimhaut hat 75 Quadratmeter, so wie ein Tennisfeld, und die ist ganz dicht durchsetzt mit Lymphzellennestern. Und da drin sitzen diese und lernen Immunkompetenz. Das ist eigentlich der innigste Kontakt zwischen Fremd und Eigen, passiert ständig im Darm. Und diese Lymphzellen, die lernen die Immunkompetenz nur zu 10%. 90% werden wieder eliminiert, weil sie keine Kompetenz erreichen. Es ist also eine sehr schwierige Aufgabe, immunkompetenter Lymphozyt zu werden. Und diejenigen, die kompetent sind, die wandern dann in den ganzen Körper, in die Lymphknoten und verrichten im Körper die Arbeit eben des Immunsystems. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein gesundes Milieu im Darm, da entsteht eine gesunde, dicke Schleimschicht auf der Schleimhaut und die ist vollgepackt mit IgA-Antikörpern. Und die IgA-Antikörper, die geben einen Schutz gegen das Eindringen von Allergenen, von Fremdsubstanzen, und sind gleichzeitig eine Art Katalog für die Immunzellen, der ihnen sagt, was toleriert werden darf und was nicht. Und wenn das Milieu im Darm krank ist, beschädigt ist durch falsche Ernährung, dann ist die Schleimschicht schlecht und es gibt Entzündungen im Darm drin und die Immunzellen werden auch die 10% noch mangelhaft kompetent. Sie wandern aus in den Körper und dann richten sie sich gegen körpereigene Strukturen. Und so entstehen dann eben die Autoimmunkrankheiten.
Wenn ich das so richtig verstehe, die meisten Leute, die ich mit Neurodermitis oder Psoriasis schon gesehen habe, sind eigentlich junge Leute, so im Alter von, sagen wir, von 2 bis 15. Aber wenn ich das richtig verstehe, kann eigentlich auch jeder Mensch mit 30, 40, 50 noch Neurodermitis oder Psoriasis bekommen.
Das ist so, ja. Das entspricht meiner Erfahrung. Und es ist ganz zuverlässig heilbar. Er gilt als unheilbar, aber es ist heilbar, wenn man eben die Ursachen angeht. Nicht wahr? Eine normale Ernährung, wie sie heute ist, da gibt es eine Überwucherung, eine Dysbiose, eine Überwucherung mit pathogenen Keimen im Darm, Anaerobien, welche Toxine bilden, und es gibt einen alkalischen pH des Stuhls statt einen sauren. Und die gesunden Bakterien eben, die werden dann vertrieben. Und dadurch entstehen diese Schäden des Immunsystems, das eigentlich immer im Darm gepflegt und entsteht, das Leben lang im Darm gepflegt. Und es klingt fast langweilig, immer vom Darm zu reden, aber es ist einfach die Tatsache, dass das entscheidend ist. Natürlich ist auch der Stoffwechsel sehr stark überlastet, wie man sich in der heutigen Weise fehlernährt. Es lagern sich dann viele toxische Substanzen und degenerative Substanzen in die Zwischenzellsubstanz ein im ganzen Körper. Eine Ernährung, wie man sie heute hat, mit viel Brot und tierischen Produkten, mit viel Fett, mit viel Zucker und so, dieser Ernährung, dann stehen ganz viele sehr stark oxidierende Substanzen im Abbau dieser Ernährung, weil der Körper kann mit diesen Stoffen nichts anfangen. Sie sind falsch, sie sind zu viel und er kann sie nicht voll abbauen. Man nennt diese in der Wissenschaft Reactive Oxygen Species, ROS, stark oxidierende Substanzen. Und diese Substanzen machen, wie man heute sagt, einen oxidativen Stress. Das heißt, diese oxidierenden Säuren, diese können eben die Moleküle wie NO2 oder wie H2O-Wassermoleküle aufspalten. Und dadurch entstehen sogenannte freie Radikale. Das sind Bruchstücke von Molekülen, welche ganz stark oxidierend sind und welche die Erbsubstanz angreifen und spalten. Dieser oxidative Stress, der greift auch das Nervensystem an, weil er eben die Fettstoffe, die Lipide des Nervensystems durch Lipidoxygenation angreift, Also diese Oxidation ist eigentlich heute sehr stark im Zentrum der Forschung der meisten degenerativen Krankheiten, auch Krankheiten, die noch nicht genug als degenerativ erkannt werden. Oxidativen Stress verhindert, also der Körper muss ständig gegen oxidativen Substanzen kämpfen. Und dazu hat er antioxidatives System. Er hat Glutathion, ist eine der wichtigsten Substanzen, aus 3 Aminosäuren gebaut. Das Glutathion wird oxidiert durch solche Radikale und da muss das Enzym eben Glutathion-Deoxygenase muss das wieder rückverwandeln, damit sie wieder aktiv gegen freie Radikale wirken kann. Und man hat die Katalase, man hat die Superoxid-Dismutase. Und